Tante Martel, so heißt der Roman von Ursula Merz, die Sie unter anderem auch aus dieser Sendung hier SWR 2 lesenswert als Literaturkritikerin kennen. Jetzt schreibt sie als Autorin und zwar über die eigene Familie. Vor allem ist dieses Buch ein sehr anrührendes Porträt ihrer Patentante, eben jener Tante Martel, deren Unscheinbarkeit auf den ersten Blick noch die hervorstechendste Eigenschaft ist. Aber Ursula Merz gelingt ein großes Buch über diese vermeintlich so kleine und geduckte Existenz. Das geht schon mit einer ganz starken Szene los. Tante Martel, eigentlich Martina, kommt 1925 zur Welt. Wieder ein Mädchen, sie ist die dritte Tochter. Eine Katastrophe für den Vater, der sich endlich einen Jungen gewünscht hatte. In seiner Wut und Enttäuschung meldet er sie auf dem Amt als Martin an. Für eine frühe Woche ihres Lebens ist Tante Martel auf dem Papier also ein Junge. Bis die Mutter einschreitet und den Vater zwingt, den Eintrag wieder zu ändern. Ursula Merz begrüße ich jetzt im Studio.
Guten Tag.
Frau Merz, diese Martin-Episode ist sowas wie die Urszene ihres Romans und sie ist auch der dunkle Schatten, der immer über Tante Martels Leben bleiben wird. Sie ist die ungeliebte dritte Tochter und bekommt das auch zeitlebens zu spüren, oder?
Ja, sie ist nicht nur die vom Vater ungeliebte dritte Tochter, sondern sie ist quasi dadurch, dass sie eine Woche lang eine Geburtsurkunde hatte mit einem falschen Geschlecht, bleibt es dabei, dass sie sich irgendwie als falsch empfindet, als nicht ganz richtig. Das trübt natürlich ihr Verhältnis zum männlichen Geschlecht, es trübt ihr Verhältnis zur Ehe. Sie heiratet nie, sie hat keine Kinder, sie ist Lehrerin, aber sie bleibt, und das ist eigentlich ein bisschen das Paradoxe ihrer Biografie, sie bleibt ihr Leben lang in ihrem Elternhaus. Die ganze Geschichte spielt in der pfälzischen Kleinstadt Zweibrücken. Sie bleibt immer dort leben, bis auf ein paar Jahre während des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit. Aber sie bleibt in gewisser Weise immer die Tochter ihrer Eltern oder sie ist eben die Tante für die Familien ihrer Schwestern, aber sie ist Tante, wie das in dieser Zeit eben hieß, heute würde man sagen Junggesellin, aber damit ist auch sozusagen ihr Tante-Status festgelegt.
Manche Stellen in dem Buch sind schon so, dass man schlucken muss, zum Beispiel wenn der Vater diese ungewollte Tochter mit dem Gürtel züchtigt, an ihr lässt er seine ganze Wut aus, nicht an den Schwestern. Aber, und das ist auch das Schöne und das Tröstliche an dem Roman, es gibt auch viel Humor, so wie Sie diese Tante beschreiben. Der liegt schon darin, wie Sie auf Tante Martel blicken, diese eigenwillige, auch manchmal schrullige Tante. Ihr Blick ist, mein Eindruck, ist manchmal befremdet, aber durchaus auch liebevoll. Und sie spricht bei Ihnen im schönsten Pfälzisch.
Sie spricht Pfälzisch. Der Dialekt ist ja etwas, was den Menschen unglaublich entschlüsselt geradezu. Wir haben uns ziemlich abgewöhnt, Menschen mit ihrem Dialekt wahrzunehmen, mit ihren vielen regionalen Dialekten. Leider ist der Dialekt, hat er so das Image des Provinziellen bekommen bei uns. Also etwas, was man versucht zu überwinden. Also viele Leute sagen, ja, ich habe früher auch Bayerisch oder Pfälzisch oder irgendwas, aber man einigt sich sozusagen auf das Hochdeutsch als die Sprache des bürgerlichen Erfolges. Erstens mal ist der Dialekt natürlich nicht ein Kennzeichen der Provinz, der Stuttgarter Dialekt, der Frankfurter, der Hamburger, der Berliner. Und zweitens, wenn ein Mensch den Mund aufmacht und auch nur einen Satz im Dialekt spricht, öffnet sich sofort ein ganz großer Raum um ihn herum. Also Dialekt ist ganz wichtig für einen Menschen.
Und um mal zu hören, in welchem Sound Sie nun Tante Martel beschreiben, würde ich Sie gerne den Anfang des Buches kurz lesen lassen.
Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem langgezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag.
Dieses markante Stöhnen, das Sie beschreiben, das erzählt ja auch schon viel über diese Tante, habe ich mir gedacht.
Diese Passage sagt irgendwie zweierlei, nämlich, dass wir unglaublich viel telefoniert haben. Also, weil sie lebte in Zweibrücken, ich lebe seit vielen Jahrzehnten in Berlin. Und das Telefon war, vor allem je älter sie wurde, unsere Hauptverbindung. Dieses Stöhnen ist, wie soll ich sagen, ist ein Ausdruck für etwas, was nicht in Worte gefasst wird. Und zwar also nicht nur eine Art von Leid oder eine Art von Urschmerz oder wie man sich das vorstellen könnte. Also es gab auch das Pendant, das Freudenstöhnen. Also wenn sie etwas Tolles erlebt hatte oder etwas gegessen hatte, also dann klang es ganz, ich will es jetzt nicht so imitieren, dann war das auch so ein langer Laut, der den Sätzen voranging, aber er ging sozusagen akustisch in die Höhe. Ja, es war dann eher so ein Freudenstöhnen. Aber dieses, dass sie einen Ton, ein Geräusch benutzte, um sich auszudrücken, das ist sehr typisch für diese Figur.
Ihre Mutter, das ist die mittlere dieser drei Schwestern, Rosemarie. Und die war ja so der Liebling der Familie. Sie war die hübscheste und sie war auch noch ziemlich clever. Während Martina Martel ihr Leben lang ja die Rolle dieser Unauffälligen einnimmt und die ja auch pflegt in gewisser Weise. Was war das für ein Verhältnis zwischen den beiden Schwestern? Das war immer eine Konkurrenz, oder?
Ja, diese beiden Schwestern haben in einer lebenslangen existenziellen Rivalität gelebt. Ich kann es nicht anders sagen. Vor allem Martel, die war das Entlein neben dem Schwan. So hat sie sich definiert. Man muss schon sagen, der Fluch des Lebens von der Martina, der Martel war, dass sie sich in allem, was sie konnte, wie sie aussah, was sie tat, aus Rosa abgeleitet hat. Also sie kam nicht von diesem Gegenbild los und das Gegenbild wiederum, Rosa, hat auch alles dafür getan, um ihr Material irgendwie zu liefern. Es hatte auch komische Züge, muss ich sagen. Also es hatte irrsinnige Züge und auch sehr komische. Rosa, also meine Mutter, hat unglaublich gern und viel Süßigkeiten gegessen. Sie war am Ende, in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens immer krank, wo man sagen will, du hast einfach den ganzen Tag nur Schokolade gegessen. Vielleicht liegt es auch daran, dass du Bauchschmerzen hatte. Also sie hat Süßes gegessen, unendlich gerne und viel. Das hieß für Martel, dass sie alles Süße verachtet. Das hieß aber auch, dass sie, wenn man mit ihr beim Frühstückstisch saß, mindestens dreimal zu hören bekam, ich trink mein Kaffee schwarz und ohne Zucker. Das Rosa stippt ju noch an Schokolade. Also das war eine Obsession der Rivalität.
Ich musste auch an Aschenputtel denken bei dieser Geschichte. Ich lese gerade viele Märchen mit meiner Tochter, ohne dass freilich am Ende der Prinz auftaucht. Es gibt allerdings ein anderes, sehr schönes und irgendwie versöhnliches Ende, das tatsächlich mit dem Auftauchen eines Mannes zu tun
verraten
hat.
Verraten wir aber nicht, nein, aber es taucht am Ende ein Mann auf.
Das ist sehr schön, kann man auf keinen Fall verraten. Auf den ersten Blick ist das ein trauriges Leben, eines, das sich eben in dieser Tantenrolle erfüllt, eine unscheinbare Nebenfigur der Familie, eine, die zeitlebens um diese Liebe des Vaters kämpfen muss, ihn sogar am Ende noch aufopfern pflegt. Aber, das schreiben Sie auch im Roman, für Sie gibt es zwei Versionen dieser Tante Martel.
Ja.
Sie war eben auch eine sehr starke und gar nicht zwangsläufig so unglückliche Frau.
Naja, wir haben zwei Aspekte vielleicht noch nicht so beleuchtet. Das eine ist der Generationenaspekt. 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, war sie 20 Jahre alt. Sie gehörte im Grunde genau zu der Flakhelfer-Generation. Die Generation, die als Kinder eigentlich ins Hitler-Regime reingekommen sind. Die saßen als Kinder in der Grundschule mit dem Hitlergruß. Die kannten nichts anderes. Ja, die kannten keine Weimarer Republik. Die sind sozialisiert worden mit dem Nationalsozialismus und waren in Anführungsstrichen nicht schuld und nach 1945 besonders verloren. Und sie gehörte zu dieser Frauengeneration, wo jetzt mal ganz pragmatisch einfach viele, viele Männer fehlten. Es gibt in dieser Generation einfach viele Junggesellinnen und viele Tanten. Das führte wiederum aber auch dazu, dass sie keine Hausfrau wurde, weil niemand sie versorgt hat oder hätte. Sie war Lehrerin, sie hat noch im Dritten Reich diese Kurzausbildung zur Volksschullehrerin gemacht. Sie war ab Mitte der 50er Jahre verbeamtet. Sie wohnte zwar im Elternhaus, aber sie hatte immer ihr eigenes Konto, ihr eigenes Monatsgehalt. Sie hat sehr früh einen Führerschein gemacht, sie hatte ihr eigenes Auto und sie war auch eine sehr mutige, sehr neugierige und auch sehr auf die Welt neugierige. Sie ist wahnsinnig gerne gereist, ist schon in den 50er Jahren mit ihrem Käfer über die Alpen nach Italien gejuckelt. Welche deutsche Hausfrau hätte das damals gemacht? ohne einen Mann. Also sie war sozusagen durch die Umstände auf eine Weise emanzipiert, wie man sich das heute erwartet, und auch sehr erwachsen.
Da war sie also ganz anders auch als diese beiden Schwestern, die ja diesen klassischen bürgerlichen Weg.
Die beiden anderen Schwestern, die älteste haben wir noch nicht so erwähnt, die war auch so neutral, ja, die war nicht so wichtig. Aber Rosa und die andere hieß Bärbe, die haben, und das steht im Roman, aber es entspricht wirklich auch in der Realität, nie in ihrem Leben eine Sparkassenfiliale betreten oder einen Überweisungsschein ausgefüllt. Die wussten nicht, wie man an Geld kommt, wenn der Ehemann es nicht gemacht hätte. Die wussten auch nicht, was das Wort Getriebe bedeutet beim Auto. Die wussten nur, dass man da rechts vorne sitzt und sich rumfahren lassen kann.
Ja, also für mich war das hochinteressant, das heute als Frau zu lesen, als Mann ist es auch interessant zu lesen. Man denkt, meine Güte, was haben wir doch für ein unabhängiges, selbstbestimmtes und privilegiertes Leben im Vergleich dazu. Es ist natürlich oft extrem anstrengend. Wir haben viele Wahlmöglichkeiten. Die können einen auch mal überfordern. Aber ich habe gedacht nach der Lektüre, ich will gar nicht mehr so laut klagen, als ich das Buch gelesen habe.
Ja.
Also schauen Sie auch so auf diese Generation, wenn Sie das so vergleichen.
Ja, also ich meine, ich glaube, das, was diese drei Schwestern auszeichnet, ist, dass sie natürlich so ganz besonders, fast wirklich, wie Sie sagen, fast wie im Märchen solche Typen sind, so verschiedene Typen. Und aber auch dann wiederum so exemplarisch. Also die beiden Hausfrauen, Rosa und Bärbe, waren auch in einer Weise weltunerfahren. Übrigens nicht schüchtern oder so, oder willensschwach, keineswegs. Aber irgendwie so weltunerfahren, da gab es natürlich auch in diesen Generationen viele andere Frauen. Und Tante Martel war in ihrer, auch das gehört dazu, lebenslangen Jungfräulichkeit wiederum auch ziemlich extrem. Das heißt, die waren sehr scharf gezeichnete, trotzdem aber exemplarische Charaktere. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist unfasslich, wie historisch nah uns das noch ist. Das vergisst man immer wieder, dass noch in den 70er Jahren Frauen die schriftliche Erlaubnis des Mannes brauchten, um irgendwo arbeiten zu dürfen.
Familie ist was, das für jeden irgendwie mit sehr starken, oft auch widersprüchlichen Emotionen verbunden ist. Wann war Ihnen klar, dass Sie über Tante Martel schreiben wollen und wann war Ihnen das möglich?
Es war mir überhaupt erst möglich, über all diese Familienmitglieder, über die Tante, ihre Schwestern, meine Mutter und so weiter, über die Großeltern zu schreiben, nachdem alle nicht mehr lebten. Als letzte ist tatsächlich Tante Martel gestorben vor 6 Jahren. Das hat nicht nur, sagen wir mal, literaturethische Gründe, sondern rein arbeitstechnische. Zum einen die Freiheit, Personen, die ich persönlich kannte, zu Figuren zu machen, die hatte ich erst, als es sie nicht mehr lebend gab. Und dazu kommt, ich hätte schlecht morgens an der Schreibmaschine bzw. am Laptop sitzen können und über eine Figur namens Tante Martel schreiben. Und nachmittags klingelt das Telefon und sie ist dran und fängt an zu stöhnen. Sie hieß nicht Martel, aber das wäre gar nicht gegangen, also rein technisch. Es gab nie einen Moment oder ein Erlebnis oder so, in der ich dachte, so jetzt schreibe ich diese Geschichte. Es hat sich auf eine eigenartige Weise ergeben. Nicht alles an dem Roman ist übrigens autobiografisch. Bei weitem nicht. Also es ist eher so, man könnte das vielleicht glauben, weil mein Name auftaucht und auch von mir mal als Literaturkritikerin die Rede ist. Das muss aber nicht heißen, dass alles 1:1 real ist. Angefangen hat es als Erzählung und wurde dann immer mehr zu einem Porträt.
Was würde Tante Martel heute sagen, wenn sie wüsste, Sie haben ein Buch über sie geschrieben?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Also als erstes würde ich sagen, Ussi, was fällt denn dir ein, über mich ein Buch zu schreiben? Ich bin doch gar nicht wichtig und was denkst du denn? Da würde ich sagen, Tante, erstens mal bist du durchaus wichtig und du bist sehr interessant. Zweitens, schau mal, es ist doch auch vernünftig. Man verdient ja auch ein bisschen Geld mit so einem Buch. Das wäre das Argument. Ah jo, wenn du meinst, dass du was damit verdienst, dann mach's halt.
Herzlichen Dank, Ursula Merz. Tante Martel heißt ihr Roman, er ist bei Piper erschienen und unser SWR2 Buch der Woche. Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite swr2.de.